Go to Audi. Der Ärztekammer Gründerservice Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Go to Audi, der Ärztekammer Gründerservice Podcast. Es ist kaum zu glauben, aber wir sind schon bei Episode 5 angekommen. Das bedeutet, heute ist unser Staffelfinale. In den letzten Episoden haben wir gemeinsam mit spannenden Gästen die ersten Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit besprochen und uns solchen Themen gewidmet, wie beispielsweise der Entscheidung, eine Gruppenordination zu eröffnen oder den Weg alleine zu gehen, die richtigen Räumlichkeiten zu finden, die Ordination zu finanzieren oder sie schlussendlich einzurichten. Mein Name ist Silva Leschner und bei mir zu Gast sind heute Melody Buchegger-Golabi und Matthias Schmid, beide Ansprechpartner bei Go2Audi. Wir werden heute einen Blick auf den Beratungsservice von Go2Audi werfen, weil wir können im Podcast natürlich nur Themen anreißen, aber ich würde es sehr spannend finden, in unserer letzten Folge mit den Ansprechpartnern, mit euch beiden, herzlich willkommen Matthias und Melody, darüber zu sprechen, wie man sich ein Beratungsgespräch eigentlich vorstellen kann.
Hallo und danke, dass wir wieder dabei sein dürfen.
Ja, hallo, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
Gleich zu Anfang würde ich ganz gerne mit euch so starten, wie wir mit unseren letzten Gästen auch gestartet haben. Und zwar mit euren Top 3 Benefits, die das Beratungsgespräch bei Go2Audi mit sich bringt. Melody, fang du doch mal an.
Also meine Top 3 Begriffe sind eigentlich Übersicht, Wissen und Verbündete.
Spannend, okay. Gehen wir später nochmal drauf ein. Matthias?
Also das Erste, was mir einfällt, ist unser großes Asset in Go2Audi sicher, dass unsere Beratungen kostenlos sind für die Mitglieder der Ärztekammer bzw. solche, die es werden wollen. Und das ist, glaube ich, einzigartig in Österreich. Das Zweite ist, dass dieser Output unserer Beratungsgespräche eine Anleitung ist, mit der man dann zu weiteren Dienstleistern gehen kann. Das heißt, man spart sich insofern auch ein bisschen Kosten, weil man bei uns schon die Basics erklärt bekommt und nicht mit den Dienstleistern von null an starten muss. Und das Dritte ist, die Ärztinnen und Ärzte bekommen bei uns auch Hinweise auf kritische Bereiche, an die man vielleicht nicht initial denkt, wenn man eine Orde gründet. Datenschutz, Arbeitnehmerschutz. Und wir beleuchten da auch diese Schritte, sodass die Ärztinnen und Ärzte einfach gut vorbereitet sind auf das Abenteuer Ordinationsgründung.
Danke euch beiden. Also ich muss wirklich sagen, dass selbst ich als Nicht-Ärztin jetzt nach unserem Podcast oder den letzten Episoden mit einem ganz anderen Blick in die Ordination gehe. Also ich war selbst erst heute beim Arzt und was habe ich gemacht? Ich habe darauf geachtet, ob der Boden Fugen hat.
Jetzt weißt du, wie es uns geht.
Also das ist übrigens nachzuhören in Episode 4 für diejenigen, die es interessiert, warum ein Boden Fugen haben sollte oder nicht. Ganz genau, es sind wirklich unheimlich viele spannende Themen, die wir durchgesprochen haben und aber auch wirklich, wie wir haben es am Anfang genannt, die Zeit der 1000 Fragen, die beginnt, wenn man eine Ordination gründen möchte. Und genau aus dem Grund wurde Go2Audi schließlich gegründet, also die Ärztinnen und Ärzte bei dem Weg in die Selbstständigkeit nicht alleine zu lassen. Was würdest du sagen, Matthias, in welcher Phase der Ordinationsgründung sollte man am besten zu euch kommen?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also der überwiegende Teil nimmt uns natürlich als erste Anlaufstelle wahr, wenn es darum geht, die Möglichkeiten oder die Ideen mit den Rahmenbedingungen, dem rechtlichen Korsett, den wirtschaftlichen Anforderungen zu verknüpfen. Und das ist ja auch die ursprüngliche Positionierung von Go2Audi gewesen. Das heißt, wenn die Ärztinnen und Ärzte Ideen haben, dass sie im ersten Schritt einmal zu ihrer Kammer kommen und das besprechen, bevor sie zu den Dienstleistern gehen. Das Zweite, ich sehe uns beide, Melody, als Sparringpartner auch für Ärztinnen und Ärzte, die schon Ordinationen haben, die einfach evaluieren wollen, die neue Inputs haben möchten, die schon inmitten der Gründung sind. Also auch da stehen wir natürlich bereit und das sind dann nicht nur Ärztinnen und Ärzte, die erst gründen wollen, sondern die vielleicht schon langjährige Erfahrung als Ordinationsinhaber haben. Und das Dritte, wir begleiten auch die Ärztinnen und die Ärzte, die kurz vor der Pensionierung stehen, wenn es darum geht, in die Übergabe zu gehen. Das heißt, im Medizinischen spricht man ja von der Wiege bis zur Bahre und ich denke, das machen wir eigentlich auch. Stimmt. Also von der Gründung über den Betrieb bis hin zur Übergabe und der Ruhelegung des Kassenvertrages oder der eigenen Ordination. Wir sind in allen Bereichen für die Ärztinnen und Ärzte da.
Du hast so recht. Das habe ich noch gar nicht beleuchtet.
Sehr schön formuliert. Ja. Würdest du sagen, Melody, dass es überhaupt einen richtigen oder einen falschen Zeitpunkt gibt?
Nein, ehrlicherweise nicht. Also ich glaube, es ist wichtig, dass du einfach diese Hemmung verlierst und zu deiner Kammer kommst, wenn du weißt, dass du einen Partner an deiner Seite benötigst. Also ein richtig oder falsch gibt es grundsätzlich, finde ich, bei uns nicht. Oder was meinst du, Matthias?
Ich stimme dir 100% zu. Also ich glaube, richtig liegt immer im Auge des Betrachters, des Arztes selber, in welcher Phase er oder sie sich gerade befindet. Wenn man jetzt vom optimalen Zeitpunkt spricht, von einer Neugründung, dann ist es natürlich, wenn man die ersten Ideen noch ganz unkonkret im Kopf hat, dass man dann zum Hörer greift oder in die Tastatur tipselt, die Melodie und mich anschreibt oder anruft, möchte einen Beratungstermin, und das ist dann der optimale Zeitpunkt bei einer kompletten Neugründung auf der grünen Wiese.
Ja, vor allem bei der Vorbereitung, weil ich meine, das ist ja ein Punkt, der hat sich ein bisschen durch alle Gespräche durchgezogen, die ich geführt habe, dass es bei eigentlich allen Bereichen wichtig ist, gleich am Anfang, wenn man zu den externen Beratern oder Beraterinnen geht, man schon genau weiß, was für eine Ordination man haben möchte. Also ist es sinnvoll, vorher mit euch zu sprechen.
Auf jeden Fall.
Und wenn ich mir jetzt das vorstelle, ich habe mir ein Gespräch vereinbart und komme zu euch ins Büro. Wie ist der klassische Ablauf von dem Gespräch? Gibt es sowas überhaupt, einen klassischen Ablauf, oder ist es immer individuell?
Du, das ist wirklich individuell, und da legen wir auch einen großen Wert drauf. Warum individuell? Weil du musst dir vorstellen, jeder Arzt, jede Ärztin befindet sich unterschiedlich weit bei diesem Gründungsweg. Das heißt, du kannst dir nach keinem Schema X vorgehen. Es gibt unterschiedliche Fragen, die sie beschäftigen, unterschiedliche Bedürfnisse, Unsicherheiten. Also da musst du wirklich einzeln auf jeden Arzt und jede Ärztin zugehen. Das ist auch das, was wir auch immer versuchen, also wirklich dezidiert immer jeden Einzelnen zu fassen, schauen, dass wir wirklich jeden Punkt, jede Unsicherheit abarbeiten, sodass die Ärztinnen und Ärzte eigentlich zu ihren externen Dienstleistern gehen können und auch sichere, richtige Fragen stellen können. Das ist quasi unser USP, was das anbelangt.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Seid ihr vom Kanal her auch flexibel? Also ist es am besten Face-to-Face oder Videocall oder telefonisch?
Oder da haben der Matthias und ich haben ein Lieblingswort 2022 und das nennt sich situationselastisch.
Wahnsinn.
Das habe ich auch noch nie gehört. Das
ist schon wieder verdrängt.
Nein, wir sind situationselastisch, und ich glaube, das beschreibt es genau. Das heißt, ob Videokonferenz, Gruppentherapien, Familienberatungen, auf den Baustellen von den Ordinationen. Ich glaube, wir waren schon
aber wirklich,
überall.
Geht auch wirklich auf die Baustellen?
Ja, also ich war schon auf Baustellen von Ordinationen, bin wirklich alles durchgegangen von Qualitätssicherung. Während der Baustelle haben wir dann auch über Personal diskutiert. Also wir sind da wirklich, ich glaube, mit Rat und Tat und vollem Körpereinsatz, muss man sagen, dabei. Deshalb auch situationselastisch. Wir hatten auch schon Familienmitglieder bei uns. Also ich habe ganz viele Beratungen, wo die Ehepartner dabei sitzen, ja, wo die Kinder mitkommen.
Spannend, okay. Mhm.
Stillende Mütter hatte ich schon bei mir. Mhm. Also wo einfach das Baby dabei war, und ja, dann musste es halt gestillt werden. Also du
you
siehst,
can do it all.
Ja, genau. Also wir sind wirklich Partner an der Seite und gehen alles durch. Und ich glaube, so müssen sie sich auch fühlen. Also die Ärztinnen und Ärzte sollen sich ja auch bei uns wohlfühlen. Und ich glaube, dass wir das auch ganz gut geschafft haben.
So habe ich euch auch kennengelernt, würde ich sagen. Also ich hätte keine Hemmung, auf euch zuzukommen. Matthias, wie sollte ich mich als Ärztin bzw. als Arzt am besten auf das Gespräch vorbereiten?
Ich beginne anders. Also es ist jedenfalls nicht erforderlich, dass man mit konkreten Bauplänen kommt, dass man mit Mietverträgen kommt, dass man mit fertigen oder halbfertigen Mietverträgen kommt. Ich finde es viel eher wichtig, dass man sich, bevor man zu uns kommt, zwei ganz essentielle Fragen stellt. Nämlich das eine: Bin ich ein Unternehmertyp? Und ich, oder wir sind davon überzeugt, dass in jedem Arzt dieses Gen drinnen steckt, Unternehmer, Unternehmerin zu sein. Aber natürlich braucht man ein gewisses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Man braucht Mut, man braucht eine Risikobereitschaft, wenn man Kredite beispielsweise aufnehmen will. Also das ist das eine: Bin ich der Unternehmertyp? Und das zweite: Die Motivation. Also warum möchte ich persönlich denn eigentlich selbstständig arbeiten? Weil ich mehr meine medizinischen Prozesse selber gestalten möchte, weil ich vielleicht keine Nachtdienste mehr machen möchte, weil ich meinen Verdienst selber im Blick haben möchte oder nach hochschrauben kann, so wie ich mir das vorstelle. Und das sind die Grundsatzfragen, die noch ganz unabhängig davon sind, ob ich in eine Einzelorde gehe, ob ich eine GmbH gründe, ob ich das Ganze mit einer Partnerin oder einem Partner mache. Das sind einfach die Ideen und die Motivation, die wir versuchen dann zu matchen mit den Rahmenbedingungen und so den Ärztinnen und Ärzten die Hilfestellungen zu geben, die sie brauchen.
Super, danke. Ich würde ganz gerne nochmal genauer darauf eingehen, auf die Themen oder auf Inhalte. Also Melody, gibt es so typische Themen, mit denen Ärztinnen und Ärzte immer wieder auf euch zukommen?
Du ja, und ich nenne sie ganz nett Themen-Boomerangs. Also sie kommen irgendwie immer wieder. Also ich würde sagen, bei 85% der Beratungsgespräche hast du eigentlich immer das Thema Immobilie. Mhm. Eh klar, das ist ja auch der erste Punkt, womit sie beginnen. Nur dann beginnt schon mit der Problematik unechte Umsatzsteuerbefreiung. Davon haben die meisten noch gar nichts gehört und werden jetzt mit der Problematik auch konfrontiert. Was du immer hast, ist die Barrierefreiheit, besonders bei der Sozialmedizin natürlich, mit inwieweit, was bedeutet Barrierefreiheit, was müssen sie auch alles dafür tun. Qualitätssicherung, Hygiene ist natürlich ein Standard, den möchten sie natürlich auch immer wissen. Krankenversicherung, weil dann geht es plötzlich ums Opting-out und was sind die Vor- und Nachteile des Ganzen, was ein freiberuflicher Beruf so mit sich bringt. Und natürlich auch die Finanzierung, also wie muss ich mich auf ein Bankgespräch vorbereiten, bekomme ich einfach so einen Kredit, was ist zu tun. Also das sind, glaube ich, die Themen-Boomerangs, die wirklich immer dabei sind.
Aber da dann meistens auch auf einem Basic-Einsteiger-Level oder halt schon eher fortgeschrittene Fragen?
Du, es ist dadurch, dass wir sagen, es sind teilweise fortgeschrittene Fragen, aber ich würde sagen, die Mehrheit ist eigentlich in diesem Übersichtsmodus. Also wir haben wenige, die herkommen und sich schon sehr tief quasi in die Thematik reingelesen haben. Es ist noch am Anfang. Die meisten kommen ja wirklich am Anfang ihrer Idee zu uns, also von der Idee-Geburtsstunde, nenne ich sie immer. Das heißt, wir versuchen ihnen einen Überblick über alle Thematiken näher zu bringen, auch worauf sie auch achten sollten, vor allem damit sie auch ihre Zeit sparen. Also Effizienz ist bei uns auch so ein Thema, weil es bringt nichts, dass du dir einen Banktermin ausmachst und keine Unterlagen dabei hast. Dann marschierst du einfach nur 3 oder 4 Mal hin und das ist für die Ärztinnen und Ärzte auch nicht sinnvoll und dementsprechend bekommen sie von uns einen Überblick.
Das ist, unterbrecht mich, wenn ich falsch liege, aber wir haben über die Einstiegsfragen, also eigentlich über die Boomerangs, die du gerade so schön benannt hast, recht viel schon in unseren Einführungsfolgen in den letzten Episoden geredet. Also da empfiehlt es sich wirklich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal reinzuhören, wenn ihr an der bestimmten Stelle steht, dass ihr jetzt beispielsweise, hey, ihr habt die Immobilie schon gefunden und ihr überlegt euch, wie ihr die Finanzierung angeht. Hört euch ruhig nochmal die jeweilige Episode an. Also da haben wir die Informationen so aufbereitet, dass sie auch über einen längeren Zeitraum aktuell sind.
Das war ja auch eigentlich unsere Idee, was den Podcast anbelangt. Ja. Also wir wollten wirklich auch den Ärztinnen und Ärzten Informationen zur Verfügung stellen, vor allem auch von Expertinnen und Experten, Wissen bündeln und das halt unabhängig auch von uns. Also sie sollen wirklich zeitunabhängig und ortsunabhängig sich einmal einlesen können, einhören können. Und das ist ja mit dem Podcast aus meiner Sicht wirklich gut gelungen.
Matthias, jetzt mal ehrlich, was war die skurrilste Frage, mit der jemand in einem Beratungsgespräch auf dich zugekommen
jetzt
ist?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich bin auch schon auf deine skurrile Frage gespannt oder auf deine skurriles Erlebnis. Ich habe ein bisschen nachgedacht und dann ist mir doch was eingefallen. Das war relativ am Anfang meiner Tätigkeit, das ist doch schon 1,5 Jahre her. Da hat mich ein Arzt für Allgemeinmedizin mit Kassenverträgen angerufen, und zwar aus einem Nachbarbundesland, aus dem größten Nachbarbundesland Wien. Also das kann sich eh schon jeder ausrechnen, was das ist. Und das betrifft die Hausapotheken. Und die Hausapotheken sind ja in Wien eigentlich überhaupt kein Thema, weil eine Hausapotheke einem Arzt dann bewilligt wird, wenn in derselben Gemeinde, in der Ordinationssitz sein soll oder sein wird, keine Apotheke ist, keine öffentliche oder die nächste 6 Kilometer weit entfernt ist. Und die konkrete Frage, und das war die Skurrilität an der ganzen Sache, ist, der Arzt hat mich gefragt, ob er einen Container aufstellen kann auf einem Grundstück, und das war, glaube ich, ein Feld, das 6 Kilometer von der nächsten Apotheke entfernt ist und nicht in seiner Gemeinde, wo er den Ordinationssitz hat, damit er die Hausapotheke bewilligt bekommt. Ja? Also, dass er seinen Ordinationssitz behält, dort, wo er keine bekommt, und einen Container am Feld aufstellt und dort halt eine Hausapotheke führen kann. Und ich wollte das nicht einfach so unkommentiert an die Kollegen der anderen Ärztekammer weiterleiten, weil mich das Thema einfach interessiert hat, habe dann einfach recherchiert und auch mit den Kollegen Rücksprache gehalten. Und letztendlich war die Antwort eindeutig ja. Also er durfte das so tun, ob er es dann tatsächlich gemacht hat, weiß ich nicht. Aber es dürfte schon auch ein Modell sein am Land, dass man Container aufstellt und dann Hausapotheken bewilligt kommt über die Schiene. Das ist natürlich aus Sicht der Apothekerkammer, kann ich mir jetzt vorstellen, dass es nicht sehr erfreulich ist, aber das war sehr skurril, aber sehr spannend zu wissen. Ja.
Spannend.
Und tschau, schon, ich habe schon wieder was gelernt.
Nein, mobile Einsatzcontainer kenne ich eigentlich nur von der Polizei.
Ja. Also. Nee, Corona hatten wir auch welche. Ja.
Also. Stimmt.
Schnupfen-Checkboxen.
Nicht zu vergessen. Melody, was gab es denn bei dir Skurriles?
Du, auch ich habe nachgedacht, aber ehrlicherweise, ob skurril ist, weiß ich gar nicht. Aber ich hatte einen jungen, wirklich motivierten, dynamischen Facharzt bei mir. Der war auch öfters wirklich bei mir, weil er eher unsicher war. Und bei einer der letzten Beratungen fragt er mich dann mit: Melody, was ist, wenn es mir keinen Spaß macht, die Niederlassung? Kann ich zurück ins Krankenhaus? Und es war für mich so ein Moment, wo ich einmal gesessen bin und sprachlos war. Und das passiert bei mir doch relativ selten, muss man sagen. Warum? Weil ich noch erstens diese Frage noch nie hatte. Und zweitens, weil ich noch nie einen Arzt oder eine Ärztin kennengelernt habe, die diesen Weg bereut hat. Und das habe ich versucht, ihm auch näher zu bringen. Nur war das so eine, da war ich wirklich sprachlos und habe ihm gesagt, er wird diesen Weg auch sicher nicht bereuen. Und spätestens nach 2-3 Monaten, wenn die ersten Stolpersteine und Kinderkrankheiten weg sind, wird er auch sehr viel Spaß dran haben. Und genau so ist es ja dann auch passiert. Also diese Ordination gibt es, die läuft auch wirklich gut. Und er hat mich auch angerufen und gemeint, ich hatte absolut recht, was das Thema anbelangt. Er hat diesen Weg nie bereut und wird auch nicht einmal mehr 10 Stunden im Krankenhaus tätig werden, weil es so viel Spaß macht in der Ordination. Also das war für mich so ein skurriler Moment, den ich hatte. Nicht die stillende Mutter, sondern diese Frage.
Aber ich finde, das spricht ja auch wirklich sehr für eure Beziehung dann zu den Ärztinnen und Ärzten, die zu euch zu den Gesprächen kommen. Also ich meine, du hast das vorher in der Eingangsfrage Verbündete genannt.
Genau.
Aber es ist nicht der klassische Weg, dass jemand mit so einer emotionalen Frage auf Beraterinnen zugeht. Und das spricht sehr für euch, finde ich.
Danke.
Ihr seid ja jetzt beide auch schon eine einige Zeit dabei und habt verschiedenste Situationen durchgemacht und ihr habt schon auch gesagt, dass häufiger die gleichen Themen drankommen in den Gesprächen. Gibt es einen Moment, der euch besonders überrascht hat?
Also das Thema an sich hat mich nicht überrascht, aber das Ausmaß, weil es gerade aktuell ist. Und das ist dieser zunehmende Wunsch, dass die Ärztinnen und Ärzte die Spitäler verlassen wollen und sich ein sicheres zweites Standbein aufbauen wollen, um vielleicht früher oder später das Spital komplett zu verlassen und in die Niederlassung zu gehen. Das ist aus Sicht der Ärzte absolut legitim, weil der Arzt ein freier Beruf ist, der viele Möglichkeiten bietet. Aus Sicht des Gründerservices ist es auch positiv, weil wir viele Consultees sozusagen haben, die wir wieder auf dem Weg begleiten können, wo wir dann wieder neu lernen können, wo wir neue Erfahrungen oder Freundschaften auch vielleicht finden können. Aus Sicht der Gesundheitspolitik, und das ziehe ich jetzt ein bisschen rauf in die nächste Ebene, ist es natürlich sehr kritisch zu betrachten, weil natürlich nicht der Anspruch sein kann, dass jeder Arzt oder jede Ärztin eine Ordination gründet. Das ist auch nicht das Ziel des Gründerservices, dass wir jeden Arzt oder jede Ärztin dazu zu bringen, eine Ordination zu gründen. Aber unterm Strich hat es eine Spitalsumfrage sogar vor kurzem gegeben und die möchte ich ganz kurz ein paar Zahlen und Daten da auf den Tisch auch bringen. Und zwar 67% der Wiener Spitalsärzte denken des Öfteren häufig oder sogar fast täglich darüber nach, das Spital zu verlassen. Und viele davon sehen sich, fast die Hälfte dieser 67%, wiederum als Wahlarzt oder Wahlärztin und 22% als Kassenärztinnen. Und ich glaube, was der Hauptgrund oder was allen Ärzten gleich ist, dass sie sich einfach mehr Zeit am Patienten wünschen und dass sie sich diese Zeit in der Wahlarzt- oder in der Kassenordination erhoffen. In der Wahlarztordination kann ich dem zustimmen, in der Kassenordination auch nur bedingt, weil das System halt leider so ist, aber ich möchte das nicht nur schlecht reden. Also das ist das Thema, das mich einfach im Ausmaß überrascht hat, dass der Wunsch zunehmend größer wird, auch seit der Pandemie.
Das ist eine hohe Zahl, ja. Da hast du recht. Melody, wie war es bei dir? Gab es da ein überraschendes Erlebnis in den letzten Jahren?
Ich muss dem Matthias da absolut zustimmen. Das ist definitiv auch so ein Punkt, den ich im Kopf hatte. Bei mir war es halt auch, also begonnen habe ich ja 2020 und wie wir alle wissen, war 2020 auch die Geburtsstunde von Corona
das
und der Covid-19-Pandemie.
Ja.
Du, und das hat, also das hat nicht nur mich überrascht, das hat die ganze Welt überrascht, das wissen wir eh alle. Aber da kamen dann schon so Themengebiete mit, soll man in dieser Covid-19-Pandemie gründen? Was, wenn keine Patienten kommen? Du bist vom Ausfallsbonus natürlich nicht involviert, du bekommst hier nichts. Wie kann man hier Abhilfe schaffen? Wie gehst du mit schwer infektiösen Patientinnen und Patienten um? Also das war für alle natürlich eine herausfordernde Zeit, für uns hier in der Kammer auch ganz extrem, weil wir natürlich versucht haben, allen Mitgliedern hier unterstützend zur Seite zu stehen. Aber das war definitiv so ein Punkt in der Covid-19-Pandemie und für uns als Gründerberatung mit, wie gehst du auch mit diesem Thema, was Gründen anbelangt, um. Also das war sehr überraschend für mich, ehrlicherweise.
Klar, es erfordert ja auch nochmal eine ganz andere Fähigkeit, dass du halt wirklich auf die aktuelle Situation eingehen kannst und nicht, sage ich jetzt mal, das Programm runterbeten kannst, was du die letzten Jahre schon gemacht hast, sondern halt einfach dich neu reindenken musst in die Situation.
Und hier nochmals, Schema X funktioniert hier nicht.
An der Stelle würde ich ganz gerne nochmal drauf eingehen, was vielleicht ein besonders herausforderndes Erlebnis war oder was die herausforderndste Frage war, die ihr so bekommen habt.
Also war ist für mich, also impliziert Vergangenheit, für mich ist es noch immer der Fall und für mich ist die herausforderndste Frage immer die mit, wo finde ich gutes Personal und wie kann ich es behalten? Also ich glaube, der Fachkräftemangel beschäftigt ja jede Branche mittlerweile. Ja. Bei uns ist halt ganz extrem, weil du natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ordination benötigst, die auch empathisch sind, die das mögen, mit Menschen, mit vielen Menschen umzugehen. Aber wir müssen schon sagen, wir haben nicht nur Gesunde, wir haben vor allem auch Kranke, die haben natürlich andere Befindlichkeiten. Also da auch eine geeignete Person zu finden, die das auch gerne macht, das ist natürlich eine Herausforderung. Und mit dieser Frage werde ich öfters konfrontiert. Und das ist halt für mich noch immer so eine Herausforderung mit, okay, wie kann man hier helfen, ja? Wie kann man hier Abhilfe schaffen? Das sind so Punkte, die mich halt dann immer beschäftigen. Also deshalb kein war, sondern ist.
Wichtiger Punkt, danke. Matthias?
Bei mir ist es ein tatsächliches war und das ist wieder eine kleine Anekdote. Da haben mich zwei Ärztinnen und Ärzte kontaktiert für ein Beratungsgespräch. Ich habe sie natürlich gerne zu mir eingeladen und dann stellte sich die Frage, sie möchten gerne eine Wahlarztpraxis gründen. Ich habe mir gedacht, okay, Gruppenpraxis nehme ich schon aus, ja, Wahlarztgruppenpraxis wird jetzt kein so großes Thema sein. Mhm. Also eine Wahlarztgruppenpraxis ist, und das Thema Gruppenordination oder Gruppenpraxis gab es ja schon in dem vorigen Podcast, da möchte ich jetzt eh nicht so sehr darauf eingehen, dass das einfach eine eigene Rechtspersönlichkeit hat. Das ist alles nicht das Thema, das ist alles recht easy lösbar, sage ich einmal. Die Tücke liegt in der Komplexität, dass es seit 2010 ein Zulassungsverfahren für Wahlarztgruppenpraxen gibt, die auch die Zustimmung des Landeshauptmannes, also in Wien wäre das der Bürgermeister, der Michael Ludwig, der dieser Gruppenpraxis zustimmen müsste, wenn die Leistungen erbringen wollen würde, die man bei einem Kassenarzt auch bekommen würde. Also jegliche Leistung über Blutabnahmen, EKGs, nicht SV-relevante Leistungen wären beispielsweise Schönheitsmedizin oder In-vitro-Fertilisation. Diese Dinge wären ausgenommen. Aber wenn diese Gruppenpraxis, und das war eine internistische Gruppenpraxis, die EKGs und solche Dinge anbieten wollte, die wollten das machen. Und das Problem ist, dass es in Österreich seit 2010 genau ein abgewickeltes Verfahren für so eine Wahlarztgruppenpraxis gibt. Bis dato, also das ist in den letzten 13 Jahren auch nicht mehr passiert und das Wahnsinn, ist in Oberösterreich. Okay. Das ist in Oberösterreich und dieses ganze Verfahren und jetzt kommt es, hat 4 Jahre gedauert, weil sich die Kasse dagegen gestellt hat, das ging über mehrere Instanzen im Landesgericht. Also das war super mühsam für die Ärzte in Oberösterreich, die das gegründet haben. Ich habe die auch damals kontaktiert und letztendlich bin ich dann zu einem Schluss gekommen und habe meinen Consultants gesagt, bitte vergesst das, das ist ein mühsames Verfahren, das laugt euch aus. Und der Ausgang ist komplett ungewiss und ihr nehmt viel Geld in die Hand, man muss Rechtsanwaltskosten einplanen, die Gutachten schreiben und letztendlich bringt es dem Ziel eigentlich nicht viel näher. Sie wollten einfach gemeinsam arbeiten und dann ist es die Gemeinschaftspraxis geworden und sie sind heute genauso glücklich, ich würde sogar sagen glücklicher, als wenn sie dieses Verfahren mit der Gruppenpraxis damals durchgemacht hätten. Aber es war für mich einfach herausfordernd, weil ich diese Infos am Anfang nicht bekommen habe. Ich habe mit dem Land Wien telefoniert, ich habe mit der ÖGK telefoniert, ich habe mit unserer Rechtsabteilung telefoniert und dadurch, dass es keinen Präzedenzfall in Wien noch gibt, konnte ich keine konkreten Antworten, keine zeitlichen Einschätzungen oder keine finanziellen, keinen Forecast den Ärztinnen geben. Klar. Und das war für mich unbefriedigend, muss ich sagen, weil unser Anspruch ist ja immer, Melody, du weißt, dass du lachst, dass wir den Ärzten immer in der Medizin immer sagen, entbehandeln, entberaten, die Ärzte bei uns.
Und wir sind das, so brainwashed.
Ja, und das konnte ich halt in dem Fall dann nur bedingt, weil die Wahlarztgruppenpraxis dann nicht in Umsetzung gekommen ist. Ja.
Aber ich finde, also ich meine, das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber wenn man das jetzt runterbricht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist genau das ja der springende Punkt, warum es sinnvoll ist, mit euch zu sprechen. Also ich meine, ihr habt die verschiedensten Settings schon durchgemacht und Fragen durchgemacht und allein, dass du nachhaken wolltest und halt wirklich daran drauf und dran warst, eine Antwort zu finden für die jeweiligen Ärzte, heißt ja schon einiges, also das spricht für sich und ich meine, so einen Einsatz würde man sich wirklich nur wünschen in einer kostenlosen Gründerberatung, muss man ehrlich sagen.
Also die Melanie und ich, wir können schon sehr lästig sein.
du sprichst mir aus der Seele. Nein, aber es ist auch unser Anspruch, weißt du, das ist, die Mitglieder wollen einen Service und wir leben und lieben Service und das ist ja auch unser Benefit, den wir bringen. Und ganz ehrlich, wir sind halt auch extrem interessiert, was das Thema anbelangt. Und wenn der Matthias dann sowas herausfindet und mir dann zum Beispiel berichtet, na, das fruchtet ja auch bei mir. So lernst du auch einfach immer weiter. Und das ist halt das, was uns zwei, glaube ich, auch ausmacht. Und das geben wir halt gerne auch weiter.
Das ist ein Punkt, das ist lustig, dazu fällt mir das gerade ein Punkt, den wir bei Bewerbungsgesprächen ganz gerne bei uns in der Agentur sagen, ist, du musst zwei Dinge auf jeden Fall mitbringen und das ist vor allem aus der Dienstleisterperspektive gesehen, du musst einmal Neugier mitbringen, dass du dich in Themen reinarbeiten kannst und das zweite ist halt einfach diesen Anspruch an Dienstleistungscharakter. Ja. Und das ist sehr gut, wenn ihr das habt, weil davon profitieren die Ärztinnen und Ärzte sehr. Ich möchte jetzt nochmal kurz mit euch über eine Beobachtung sprechen. Also man in den verschiedensten Bereichen bekommt man es mit. Wir sehen überall Startup-Shows im Fernsehen oder LinkedIn ist voll von Business Angeln, First Movern und so weiter. Also man könnte schon sagen, Gründen ist in, Gründen ist cool momentan. Kann man das auf den Ordinationsbereich auch übertragen? Wie seht ihr das?
Ich würde sagen, bei uns gibt es diesen Trend schon lange. Er hat sich aber jetzt intensiviert. Matthias hat vorher auch die Gründe genannt, warum es vielleicht jetzt intensiver oder vermehrt eigentlich der Fall ist. Du musst dir schon vorstellen, es ist, unsere Ärztinnen und Ärzte befinden sich dann irgendwann einmal in dieser Lebensphase, wo sie auch dieses Bedürfnis verspüren, selbstständig zu sein, aber vor allem selbstbestimmt. Und diese Selbstbestimmung treibt sie dann auch wirklich so voran, dass sie sagen, okay, sie möchten jetzt eine Ordination gründen. Also ich würde sagen, diese Phase gibt es schon sehr, sehr lange, aber jetzt ist sie intensiviert. Was meinst du?
Ja, definitiv. Also das kann ich auch nur unterstreichen. Ich glaube, die Triebfeder der Freiberuflichkeit ist ja, dass man größere Gestaltungsspielräume bekommt, als wenn man in einem Spital oder dergleichen angestellt ist. Und das unterscheidet Ärztinnen und Ärzte nicht von anderen Unternehmern. Also es geht im Endeffekt immer um den größeren Gestaltungsspielraum. Und bei den Ärzten ist das Hauptmotiv die Einflussnahme, wie wir es vorher schon besprochen haben, kurz auf die medizinischen Prozesse und auf die organisatorischen Prozesse. Und auch, vollkommen legitim, weniger Nachtdienste zu machen. Also dieses Argument kommt sehr häufig, so, vor allem wenn man in der Familienplanung ist, dann ist das schon ein tragendes Argument. Und natürlich hat die Anstellung viele Vorteile, die man nicht leugnen kann. Planbare Arbeitszeiten, ein fixes Gehalt. Man hat nicht die Endverantwortung oder nur bis zu einem gewissen Grad für diese ganze Organisation. Aber selbstständig ist, wie du sagst oder wie ihr gesagt habt, ich bin mein eigener Chef, meine eigene Chefin, ich entscheide selber, ich entscheide über das IT-System nach meinen Bedürfnissen und ich setze meine medizinischen Schwerpunkte so, wie ich mir das vorstelle, ich behandle meine Patientinnen so, wie ich das als richtig erachte und das gibt natürlich enorm viel Freiheit und Motivation aus meiner Sicht auch. Ja.
Sehe ich auch so. Und Sie können es.
Ja,
wir sehen es ja.
Definitiv.
Super. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schon so, dass es nach wie vor einen Ärztemangel gibt. Also ich meine, ich sehe es auch selbst als Patientin. Ich glaube, ich kann den Spruch, wir nehmen aktuell keine neuen Patientinnen an, höre ich regelmäßig, jedes Mal, wenn ich in der Audio zu Besuch bin. Das bedeutet, es braucht noch weiterhin Ärztinnen und Ärzte, die sich selbstständig machen und den Weg wagen in die eigene Ordinationsgründung. Was glaubt ihr, fehlt noch, damit mehr Ärztinnen und Ärzte diesen Mut bekommen, in die Selbstständigkeit zu gehen?
Ich würde schon sagen, dass sie jetzt schon mutig sind. Aber dieser Weg in die Selbstständigkeit, das haben wir eh auch bei der allerersten Folge gesagt, dass bei uns eine Ordinationsgründung extrem komplex ist. Es ist teilweise auch überfordernd. Man muss auch sagen, und das ist auch, wie du vorher erwähnt hast, das müssen wir in die höhere Ebene spielen, du brauchst natürlich auch neue Arbeitsmodelle, ja. Verbesserte Rahmenbedingungen. Das sind alles schon Punkte, die auch junge Kolleginnen und Kollegen hier beschäftigen. Also ich glaube, dass der Mut definitiv da ist. Wir versuchen halt bei dieser Überforderung, bei diesem Gründungsdschungel, wie wir es ja auch immer gesagt haben, zu helfen, indem wir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und versuchen auch dieses Chaos mit ihnen gemeinsam zu ordnen. Also sie haben hier Partner in Crime sitzen, die ihnen auch helfen. Man muss es nur quasi nehmen und schauen, dass man auch damit umgeht. Aber die politische Ebene ist natürlich hier sehr gefragt und musst einfach Verbesserungen natürlich schaffen. Aber ich glaube, so kommst du auch diesem Ärztemangel auf jeden Fall entgegen.
Ich möchte das Thema Rahmenbedingungen, das du gesagt hast, Melody, aufgreifen und möchte den Begriff Ärztemangel ein bisschen schärfer definieren. Also Ärztemangel haben wir vorrangig im öffentlichen System, also im Spitalsbereich und bei Ärztinnen und Ärzten mit Kassenverträgen. Ja. In manchen Wahlarztbereichen, in der Kinder-Jugendheilkunde haben wir auch Aufnahmestopp bei Wahlärzten, also da ist es auch schon sehr dramatisch. Im Grunde ist es aber, wir haben genug Ärztinnen und genug Ärzte, sie verlassen nur unser System und da ist die Frage, an welchen Rahmenbedingungen liegt das? Und auch da setzen wir uns jetzt nicht nur im Gründerservice, sondern auf politischer Ebene als Kammer ein, um die Rahmenbedingungen im öffentlichen System wieder attraktiv zu machen, weil es aus unserer Sicht, also wir sind alle Fans von unserem solidarischen Gesundheitssystem und die Kammer nimmt auch ihre Aufgabe, ihre beratende Aufgabe leider nur. Vielleicht ändert sich das in Zukunft für diesen Versorgungsauftrag auch wahr und da denke ich, wird sich die Kammer auch langfristig neben den Funktionen, die sie sonst macht, Einflussnahme auf Gesetzgebung und dergleichen, einfach als Dienstleister positionieren für die Ärztinnen und für die Ärzte und da am Ausbau zu arbeiten und die Leute und die Ärztinnen mehr zum Gründen zu motivieren, dort, wo es notwendig ist in der Kassenmedizin, in allen Fachgruppen. Und da geht es in erster Linie beim Ausbau, denke ich, um den Bekanntheitsgrad, dass man unser Service bekannter macht. Es ist ja noch recht jung, es hat ja mit uns beiden, muss man sagen, die Initialzündung bekommen, aber es ist noch viel zu unbekannt. Ja, also wir haben noch keine großen Werbemaßnahmen gesetzt, die Marketing-Trommel gehört viel, viel stärker gerührt. Und das Zweite ist, dass wir einfach schauen, dass wir künftig, wie auch immer wir das schaffen können, aber da wird es Lösungen und Wege finden, mit den Dienstleistern, die wir sonst immer so anpreisen, einfach auch zusammenarbeiten aktiv. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Ziel von uns beiden, dass wir die Ärztinnen und Ärzte dann nicht nur im ersten Schritt in der Orientierung oder bei den Basics beraten, sondern im zweiten Schritt dann auch konkrete Pakete anbieten mit den Dienstleistern, sodass wir sie auf dem Weg nicht immer verlieren. Das machen wir eh nicht immer, aber ein paar geben wir dann einfach ab. Also da lassen wir die Hand dann los und sagen, das ist end of our business und jetzt geht's los mit den Steuerberatern oder den Rechtsanwälten. Ja.
Ich vergleiche es immer auch so schön mit einer Schwangerschaft.
Das kann ich nicht tun.
Also du hast halt wirklich super Vergleiche.
Schon, oder? Nein, du musst schon überlegen, quasi, du hast quasi diese Frucht, die in dir wächst. Und im Endeffekt, du begleitest dann die Ärztinnen und Ärzte wirklich schön mit bis zur Geburt. Und manchmal bist du sogar die Hebamme danach, die einfach mit dem Stillen und so hilft. Ja? Also klingt vielleicht blöd, aber genau so ist es. Also so könnten wir auch weitermachen. Ja? Also du bringst auch mit den Ärzten dann ihr Kind und das ist die Ordination auf die Welt.
Absolut. Es ist ja auch eine sehr vertraute Beziehung, die ihr dann habt mit den Ärztinnen und Ärzten. Und das wäre schon noch eine Frage gewesen, die ich an euch beide hätte. Und zwar vor allem in der Hinsicht, dass ihr ja auch wirklich durch herausfordernde Zeiten begleitet. Wie ist es aus eurer Sicht? Ist diese Beratung irgendwann abgeschlossen? Also ist das wirklich zu Ende? Oder habt ihr danach dann auch noch Austausch? Also ich meine, ihr habt es eh schon zwischendurch angesprochen, dass ihr dann immer mal wieder auch Ärztinnen und Ärzte habt, mit denen ihr danach auch telefoniert oder die sich bei euch melden dann im Nachgang. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also bei mir ist es ehrlicherweise ganz unterschiedlich. Also ich hab Beratungen, die dauern ganz kurz. Also das ist manchmal auch nur ein ganz kurzes Telefonat, weil sie wirklich dezidierte Fragen haben. Das ist aber sicherlich eine Minderheit, weil die haben sich schon mit dem Thema sehr, sehr genau auseinandergesetzt. Die meisten begleitet man wirklich von der ersten Idee bis zur Geburtsordination, wenn wir wieder zurückkehren zu unseren Schwangerschaften. Die meisten, und ich würde sagen 85%, kehren aber auch wirklich gerne wieder zurück, also spätestens bei dem Punkt, wo es wieder eine Herausforderung gibt oder wo du einen Stolperstein hast, da komme ich immer gerne zurück zu meinem Personalthema. Sobald du die erste Kündigung im Haus hast oder unzufriedene Mitarbeiter, kommen sie dann auch wirklich gerne zurück und fragen dich auch nach der Erfahrung und wo du noch unterstützen kannst. Also der Matthias hat es eh auch am Anfang erwähnt, unser Gedanke ist ja nicht nur zu beraten, was die Gründung anbelangt, sondern auch wirklich darüber hinausgehend, also auch für bestehende Ordinationen auch Ansprechpartner zu sein. Und das merkst du halt, diesen Beziehungsaufbau, der gelingt uns dann meistens und sie kommen auch gerne zurück. Und wenn es auch nicht unser Fachgebiet ist, wissen wir zumindest, zu wem wir die Ärzte
vermitteln können.
Genau, so ist es. Und das soll ja auch das ist der Servicegedanke dran.
Genau, also sehe ich genauso wie du, Melody. Also die wenigsten Ärzte oder die Ärztinnen verlieren wir irgendwann auf dem Weg. Also wir begleiten sie in irgendeiner Form dann früher oder später wieder. Und sie sehen uns ja auch als Dreh- und Angelpunkt für alle Fragen, die die Kammer betreffen. Und so, dafür steht ja auch gut zur Ordnung, selbst wenn es außerhalb unserer Kompetenzen ist, dass man weiß, da habe ich die Melody und die hat mir bis jetzt immer geholfen. Ich frage sie mal, ob es da konkrete Ansprechpartnerinnen gibt in der österreichischen Ärztekammer, in der Wiener Ärztekammer, ob man jemanden bei der Sozialversicherung kennt. Also dass man uns da einfach so nutzt und das ist, glaube ich, auch unser Anspruch. Und das ohne Ablaufdatum. Also das dauerhaft, wenn es die Ärzte brauchen. Und da haben wir auch viele weitere Services, über die wir gerne mal auch in der Folge weitersprechen können. Es ist ja nicht nur GoToOrdi, das ist ja die Dachmarke für weitere Services, die wir haben. Und da denke ich, können wir den Ärztinnen und Ärzten laufend helfen, innerhalb der Kammer und außerhalb der Kammer.
Absolut.
Ich würde ganz gerne nochmal einen Blick zurückwagen, bevor wir den Blick nach vorne wagen. Und zwar würde ich euch nochmal gerne fragen, was war euer schönster Moment in der Zeit, seit ihr bei GoToOrdi seid?
Willst du oder soll ich?
Ja, bitte, Ladies first.
Also, mein schönster Moment war, und daran erinnere ich mich urgern zurück, war eine Gynäkologin, die mit ihrer 7-jährigen Tochter bei mir war. Und es war auch eine Ärztin, die öfters bei mir war. Und wir haben von der Ideenstunde bis zur Ordinationseröffnung haben wir quasi alles miteinander durcherlebt. Und ich werde das nie vergessen, wo ihre 7-jährige Tochter dann zu mir kommt und sich bei mir bedankt und zu mir sagt, danke, ich habe noch nie meine Mama so glücklich gesehen. So, und jetzt, toll, ja. Jetzt musst du dir vorstellen, ich selber Mama, trifft mich natürlich extrem emotional.
Ja, sicher.
Mit Tränen in den Augen. Und das war, glaube ich, für mich ist mit Sicherheit der schönste Moment, ja, den ich in den 2,5 Jahren, die ich schon hier bin, miterleben durfte. Und ich finde, das macht auch unseren Job so ganz besonders, weil wir einfach irgendwie Teil von vielen Projekten, ja, sind. Und dann halt das noch mit der 7-jährigen Tochter, da bekomme ich bis heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Vor allem Kinder sind halt auch brutal ehrlich.
Oh ja. Das muss man schon oh ja.
Also das war mein Schönster. Das ist wirklich ja, eine schöne Erinnerung.
Ja.
Also ich glaube, das Tolle ist, dass es nicht nur einen schönen Moment gibt, also ich kann jetzt keinen konkreten schönen Moment sagen, sondern dass jeder Augenblick für uns schön ist, wo wir, glaube ich, hören, dass Ärztinnen und Ärzte ihre Nation eröffnet, ja, haben. Weil so bekommt einfach unsere Arbeit ein Gesicht, ja, ob wir die Ärztinnen dann in einer Zeitschrift, in einem Interview lesen, da gibt es ja kaum mehr eigene Medien, ja, aber auch außerhalb, ob wir jemanden vielleicht im Rahmen der Pandemie auf Wien heute sehen, im ORF, in einem Artikel, wo jemand zitiert wird, wo wir einfach wissen, derjenige oder diejenige war bei uns bei der Beratung, das sind einfach die schönen Momente und das ist einfach schön, dass GoToAudi dazu beitragen kann, wenn die Ärztinnen und Ärzte ihr Glück in der Selbstständigkeit, in der eigenen Ordination finden.
Ja. Na, das ist fein zusammengefasst, ja.
Voll. Und wenn sie uns auch empfehlen, das finde ich auch dann immer ganz toll.
Das sind unsere besten Werbebotschafter.
Ja, wirklich.
Der Ärzte,
ja.
Aber das ist immer so. Also ich, ja, meine, nichts ist so ehrlich wie eine Empfehlung von jemandem, wo du weißt, die Person hat genau die gleichen Erfahrungen, ja, gemacht und es wurde ihr geholfen. Also das sind super Empfehlungen. Vielen Dank, Melody. Vielen Dank, Matthias. Das war eigentlich ein wirklich schöner Abschluss für unsere erste Staffel von GoToAudi, der Ärztekammer Gründerservice Podcast. Und am Ende von jeder Episode geben wir den Ärztinnen und Ärzten ja immer noch eine Botschaft mit. Mich würde interessieren, was würdet ihr jetzt abschließend angehenden Gründerinnen und Gründern raten wollen?
Du darfst.
Ich darf. Take-Home-Messages, oder? Sagt man im Neudeutsch dazu. Also ich darf zwei Statements sagen. Das eine ist, wenn man den Entschluss fasst, eine Ordination zu gründen, dann bitte niemals von den Ängsten leiten lassen, sondern Mutmacher suchen. Und Mutmacher sind Ärztinnen, sind total peer-reviewed, sind immer Kolleginnen und Kollegen, die schon erfolgreich gegründet haben, die schon langjährig selbstständig tätig sind. Also sich mit diesen Menschen und diesen Kollegen zu umgeben, das ist die erste Message. Und die zweite ist, es wird nicht immer alles glatt laufen, weil du hast schon vorher gesagt, Kinderkrankheiten, Stolpersteine, aber es ist dann umso erfüllender, wenn man Schritt für Schritt diese Stolpersteine und Kinderkrankheiten aus dem Weg räumt und dann am Ende mit der eigenen Ordination dasteht. Also die Ängste vermeiden und einen Blick nach vorne richten, das ist eigentlich die Message.
Dranbleiben,
ja,
sich nicht entmutigen lassen, wenn man mal stolpert, aufstehen, abputzen, weitermachen, das sind definitiv auch meine Take-Home-Messages und vor allem kommen Sie zu uns, wenn Sie was brauchen. Sie brauchen definitiv keine Angst haben. Wir sind total nette Menschen. Wir helfen gerne, wo es geht. Nützen Sie dieses kostenlose Service. Das ist definitiv eine Message, die ich gerne mitgeben wollen würde.
Vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich Sie noch einmal direkt adressieren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. In den letzten 5 Episoden haben wir Ihnen die ersten Schritte auf dem Weg zur Ordinationsgründung beschrieben und mit erfahrenen Ärztinnen und Ärzten bzw. Expertinnen und Experten darüber gesprochen. Und wenn ich in dieser Zeit eins gelernt habe, Sie sind nicht alleine auf diesem Weg. Es haben viele Ärztinnen und Ärzte genau die gleichen Probleme oder Herausforderungen oder auch schöne Momente schon durchlebt, die Ihnen bevorstehen. Das bedeutet, Sie können sich wirklich helfen lassen, inspirieren lassen und sich Rat suchen. Die Ärztekammer für Wien hat mit GoToAudi einen Service geschaffen, um Ihnen wirklich dieses gesamte Know-how zur Verfügung zu stellen. Also egal in welcher Phase Sie sich befinden auf dem Weg in die Selbstständigkeit, machen Sie sich ein Beratungsgespräch aus bei Melody oder Matthias. Nehmen Sie diesen kostenfreien Service in Anspruch und vereinbaren Sie sich ein Gespräch. Wenn Sie darüber hinaus noch Feedback zu unserem Podcast haben, beziehungsweise den einzelnen Themen, Fragen haben oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Schreiben Sie uns, die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank fürs Einschalten.
Danke, Silvia. Danke auch dir, Melody.
Danke dir.